Tag. Mein Name ist Florian Lechner und es freut mich, Sie bei dieser Episode des Pflegenetz-Podcast begrüßen zu dürfen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge läuft gerade die Orange the World-Kampagne 2024. Diese UN-Kampagne dient dazu, auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und die Gesellschaft im Umgang mit dieser zu sensibilisieren. Sie erstreckt sich über einen Zeitraum von 16 Tagen und findet jährlich vom 25.11., dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10.12., dem Internationalen Menschenrechtstag, statt. Vielleicht ist Ihnen ja bereits aufgefallen, dass öffentliche Gebäude in diesem Zeitraum mit orangefarbenem Licht beleuchtet werden oder orangefarbene Fahnen vor diesen im Wind wehen. Hiermit möchte man ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Denn dieses Thema, Gewalt gegen Frauen, ist weiterhin ein globales Problem. In Österreich ist beispielsweise jede dritte Frau von körperlicher und oder sexueller Gewalt innerhalb und außerhalb von intimen Beziehungen betroffen. Mehr als jede vierte Frau musste eine Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erfahren und mehr als jede fünfte Frau ist von Stalking betroffen. Auch das Thema Femizid ist in Österreich weiterhin relevant. 2023 erreichten die vorsätzlichen Tötungen mit einem geschlechtsspezifischen Motiv einen vorläufigen, traurigen Höchststand mit 42 Opfern. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter und wir möchten die heutige Episode des Pflegenetz-Podcasts nutzen, uns eine dieser Formen, nämlich den Einsatz von K.O.-Mitteln, genauer zu beleuchten. Hierzu habe ich zwei Gästinnen zum Gespräch gebeten und freue mich sehr, dass meine Einladung angenommen wurde. Bei mir sind heute zu Gast Frau Julia Schrank, Diplompflegerin, und Herr Christian Hochleitner, Diplompfleger und Fachbereichskoordinator. Beide sind an der internistischen Notfallambulanz der Klinik Favoriten tätig. Danke, dass ihr da seid. Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt.
Hallo, mein Name ist Christian Hochleitner. Bin, wie der Florian schon gesagt hat, als Fachbereichskoordinator an der internistischen Notfallambulanz in der Klinik Favoriten tätig, seit mittlerweile 10 Jahren. Zu meinen Aufgaben gehört neben den Führungstätigkeiten für Mitarbeiterinnen auch die Ausbildung neuer Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin nebenbei auch noch in der Opferschutzgruppe unseres Hauses tätig. Und da gibt es viele Berührungspunkte, die wir alle im Haus gemein haben, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema K.O.-Mitteleinsatz geht.
Mein Name ist Julia Schrank und ich bin seit 2009 in der Klinik Favoriten als diplomierte Krankenpflegerin tätig, habe etliche Stationen schon in meinem Berufsweg erlebt und bin seit circa 3 Jahren auf der internen Notfallambulanz gemeinsam mit dem Christian. Ich bin auch zuständig für die Praxisanleitung und bin mit dem Christian gemeinsam in der Opferschutzgruppe und in der Praxisanleitung. Und heute freuen wir uns, dass wir bei dir sein dürfen.
Ich habe mich zu bedanken, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Ich habe da gleich mal eine Frage. Im Titel steht K.O.-Mittel, nicht K.O.-Tropfen. Wo kommt das vielleicht genau her?
Das ist, denke ich mal, ein missverständlicher Ausdruck, dass das Tropfen sein müssen. Es können alle Substanzen sein, die auf die Psyche einwirken. Es können Suchtgift sein, Suchtgiftsubstanzen sein, es können Barbiturate sein, Sedativa. Ja. Man kann eigentlich jedes Medikament als K.O.-Mittel einsetzen. Es muss nicht unbedingt in Tropfenform sein. Das Bekannteste ist natürlich das Liquid Ecstasy und das wäre in diesem Fall in Tropfenform.
Sprich, es heißt jetzt auch, man muss jetzt nicht nur bei einem Drink aufpassen, sondern es kann auch in unterschiedlichsten Zuständen quasi verabreicht werden. Gibt es da Beispiele dafür?
Es gibt den Fall auch dieses Needle Spikings, wo Substanzen auch durch kleine Stiche mit Nadeln zugefügt werden können. Okay. Also es muss nicht im Getränk verabreicht werden. Ja, in jeder Form.
Herausfordernd.
Sehr.
Und was sind so eure Erfahrungen in dem Umgang mit betroffenen Patientinnen und Patienten?
Unsere Erfahrungen im Umgang mit betroffenen Patientinnen und Patienten haben sich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn gewandelt. Ich glaube, Da ist auch ein Grund dafür, dass, wie du ja schon angesprochen hast und Julia gerade erklärt hat, K.O.-Tropfen, K.O.-Mittel, da die Sensibilität eine ganz andere geworden ist. Als ich hier begonnen habe, sprach man von K.O.-Tropfen und es gab eine Substanz, an die man gedacht hat und die man untersuchen konnte. Und das hat man faktisch selten bis nicht getan. Wir sind sehr froh, dass wir durch die Stadt Wien die Möglichkeit haben, seit mittlerweile fast 3 Jahren das in der Routine anbieten zu können und uns nicht auf K.O.-Tropfen, sondern auf K.O.-Mittel zu stürzen und somit 200 Substanzen im Blut und im Harn von Patientinnen und Patienten nachweisen zu können. Und ich glaube, dass alleine diese Tatsache auch ein bisschen dazu führt, dass man öfter hinschaut, dass das Thema präsenter wird. Und ja, das konfrontiert uns auch öfter mit dem Thema.
Mhm. Verstehe ich das jetzt richtig? Diese Untersuchung ist für Betroffene kostenfrei.
Genau. Mhm. Die Kosten übernimmt die Stadt Wien.
Ja.
Und jeder, der das Gefühl hat, Opfer von K.O.-Mitteln geworden zu sein, kann in ein Krankenhaus der Stadt Wien gehen, des Wiener Gesundheitsverbunds,
ja,
und sich dort darauf testen lassen. Und auf der anderen Seite sind wir in der glücklichen Lage, auch wenn wir den Verdacht haben, solche Untersuchungen durchführen zu können.
Also wenn man den Verdacht hat, davon betroffen zu sein, was sind so die Kardinalsymptome, die an und für sich für eine K.O.-Mittelgabe sprechen würden?
Was wir in unserer täglichen Arbeit meistens beobachten, ist eine große Gemeinsamkeit, nämlich man hat ganz wenig Alkohol konsumiert und ist plötzlich sturzbetrunken. Mhm. Das ist ein Symptom, das auf eine K.O.-Mittelgabe hindeuten würde. Wenn die Patienten berichten von einem Filmriss, von einer plötzlichen Bewusstseinstrübung bis zur Bewusstlosigkeit und dann auch, wenn die Patienten oder Patientinnen schon in einem bewusstlosen Zustand zu uns kommen und ein typisches, plötzliches, schlagartiges Erwachen einsetzt, dann kann man von K.O.-Mitteln ausgehen.
Ein schlagartiges Erwachen? Also das heißt, das ist wirklich aus nichts heraus?
Aus der Bewusstlosigkeit, aus dem Nichts ist es ein ziemlich symptomfreies Erwachen. Es ist ein plötzliches Erwachen, symptomfrei dann wieder. Aber der Filmriss ist dann noch da. Das würde zum Beispiel so ein Liquid Ecstasy-Verdacht sein.
Mhm. Habt ihr da ein Beispiel, wie die Personen zu euch kommen? Sind das in der Regel mehr Einsätze durch die Blaulichtorganisation? Also sind das vermehrt Rettungen? Sind das vermehrt Betroffene, die im Anschluss an eine Nacht womöglich zu euch kommen? Haltet sich das die Waage? Wie ist denn das?
Ich denke, wir haben da jetzt keine validen Daten, aber gefühlsmäßig würde es sich die Waage halten, von meinem Gefühl.
Ich habe auch das Gefühl, dass es sich ziemlich die Waage hält, aber einen Faktor würde ich ausmachen, der des veränderten Bewusstseinszustands ist meistens der, der es unterscheidet. Die bewusstlose Person kommt eher mit der Rettung zu uns, als dass er von Angehörigen gebracht wird. Und die, die schon erwacht sind, kommen eher selber zu uns, wenn sie ein komisches Gefühl haben.
Was ist denn in der Betreuung von solchen Verdachtsfällen eine besondere Herausforderung für euch?
In der Betreuung ist, glaube ich, ab dem Zeitpunkt, wo die Personen ihr Bewusstsein wieder erlangt haben, der Zugang, der Beziehungsaufbau und einmal drüber ins Gespräch zu kommen, der Dreh- und Angelpunkt und aus meiner Erfahrung das Herausforderndste.
Was sind so die Faktoren, die es besonders herausfordernd machen für euch?
Ein wichtiger Faktor ist, denke ich, dass man selber offen bleiben muss und dass man akzeptieren muss, dass nicht jede Pflegerin, jeder Pfleger zu jedem Patienten oder Patientin in jeder Situation passend ist.
Also das heißt, dass es mitunter auch passieren kann, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen womöglich von einem Patienten oder von einer Patientin eher abgelehnt werden.
Ja, das kann die Haarfarbe sein, die jetzt etwas triggert, oder der Bartwuchs. Es kann auch einfach das Geschlecht sein.
Ja.
Und man muss das akzeptieren und selber dann einen Schritt zurückgehen und sagen, gut, wir versuchen das Beste für den Patienten und suchen eine Lösung mit dem Team, das wir zur Verfügung haben.
Was unterstützt euch denn dabei, diesen Schritt zurückzumachen? Ich stelle mir das ja mitunter manchmal ganz herausfordernd vor.
Das ist nicht herausfordernd, das ist unser Job. Wir sind für die Patientinnen da und für den Patienten und wir versuchen, eine beste Lösung zu finden und versuchen, das im Team so umzusetzen.
Sprich, dann wird einfach das eigene Ego zurückgefahren und die tatsächliche Tätigkeit der Patient, die Patientin rückt in den Vordergrund.
Ja, das ist unser Credo.
Und ich glaube, dass wir das beide mit reinem Gewissen sagen können, ist auch ein Zeugnis dafür, dass wir das Thema einfach auch präsent haben. Mhm. Und dass uns auch die Wichtigkeit und die Tragweite bewusst ist und dass wir das auch bewusst nicht nur am Schirm haben, sondern auch leben. Und wir alle im Endeffekt an die betroffene Person denken und an das, was, es klingt vielleicht manchmal ein bisschen trivial, es geht um einen Befund, der erhoben wird und der macht aber, glaube ich, ganz viel mit einem. Und zu wissen, ob ich jetzt einfach nur unter Anführungszeichen zu tief ins Glas geschaut habe oder mir jemand in einer vermeintlich böswilligen Absicht was untergejubelt hat, ist, glaube ich, auch für das Aufarbeiten so einer Situation so wichtig. Und da bin ich sehr froh, dass wir das im Team so am Schirm haben und auch leben und dass wir auch die Möglichkeit haben, das anzubieten.
Wenn wir jetzt vom Team reden, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welcher Berufsgruppen oder vielleicht auch welcher Fachdisziplinen sind denn da involviert in so einem Fall?
Wir arbeiten ja interdisziplinär und multiprofessionell zusammen mit Ärzten und Ärztinnen, auch Psychologen und Psychologinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und natürlich das große Feld der Pflege und können da auf ein ganz breites Fachwissen zurückgreifen, Gott sei Dank.
Und ihr arbeitet ja auf der internistischen Notfallambulanz. Ich kann mir vorstellen, dass es ja mitunter danach auch notwendig wird, dass womöglich eben andere Fachdisziplinen hinzugezogen werden. Was sind denn das für Bereiche?
Das kommt natürlich auch ein bisschen auf das Geschlecht der betreffenden Person an und darauf, was wir im Weiteren vermuten. Wenn es jetzt um ein Sexualdelikt bei einer Frau geht, dann sollen wir da in enger Zusammenarbeit mit unserer gynäkologischen Fachabteilung. Geht es jetzt um ein Sexualdelikt bei einem Mann, ist es dann natürlich entsprechend entweder die chirurgische Abteilung oder die urologische, die da mehr dazu eingebunden wird. Da geht es dann auch um Spurensicherung, um das richtige Sichten von Verletzungen, um das Durchführen von Abstrichen zur Beweissicherung. Das liegt dann in der jeweiligen medizinischen Fachdisziplin, natürlich immer auch durch Pflegepersonal und andere Berufsgruppen gestützt. Und abseits des ambulanten Bereichs involvieren wir dann natürlich auch stationär die gynäkologische Abteilung oder es kann auch sein, dass wir Patientinnen oder Patienten dann einmal auf einer internistischen Abteilung aufnehmen für eine Nacht, wenn man jetzt noch was zu klären hat oder eine unsichere Situation besteht.
Also diese Möglichkeit besteht, dass die Patientin, der Patient nicht nach Hause gehen muss, sondern auch eine Nacht hier im Krankenhaus bleiben kann oder weiter versorgt wird.
Genau, und wie die Julia schon angesprochen hat, interdisziplinär und multiprofessionell, wenn jemand um 3 in der Nacht zu uns kommt, haben wir die Psychologie natürlich nicht griffbereit und die Sozialarbeit auch nicht. Und wenn es da Schritte gibt, die wir brauchen und für wichtig erachten, dann werden wir der betreffenden Person zumindest auch eine Aufnahme bis dorthin anbieten. Und das ist in aller Regel möglich.
Du hast gemeint, ihr habt das Thema doch auch sehr präsent im Team. Wie präsent ist es denn? Also habt ihr die Erfahrung gemacht, dass die Zahlen jetzt zugenommen haben? Oder ist es gleichbleibend? Kann man das nicht sagen? Wie häufig würdet ihr in den Sachen, ist es bei euch im Bereich?
Wie gesagt, das vom reinen Erfahrungswert, vom Gefühl her, nehmen die K.O.-Mittelbestimmungen in letzter Zeit zu. Es kann einerseits daran liegen, wie der Christian gesagt hat, dass der Zugang leichter ist, dass es jetzt gratis ist für die Menschen, die zu uns kommen. Andererseits ist ja auch ganz klar geregelt, dass sobald ein Patient oder eine Patientin sagt, ich habe den Verdacht, dass mir K.O.-Mittel verabreicht wurden, dass wir diese Testungen durchführen. Somit leider keine validen Daten.
Das ist natürlich auch nur geschätzt und ich kann es nicht belegen. Aber das Gefühl ist schon, dass zumindest die Information in der Breite besser funktioniert und man deswegen eher mal auf die Idee kommt, zu sagen, das kommt mir komisch vor, ich habe das Gefühl, mir wurde da was ins Glas geworfen oder ähnliches. Das Gefühl habe ich irgendwie schon, dass man zumindest öfter dran denkt.
Also auch die Betroffenen sind sensibilisiert auf die Thematik. Was sind denn so potenzielle Schutzmaßnahmen oder Verhaltensregeln, die man den Zuhörerinnen und den Zuhörern mitgeben kann?
Ich glaube, das Bekannteste, das man seit Jahren propagiert, ist, das Getränk niemals unbeaufsichtigt stehen zu lassen, sich von niemandem ein Getränk schenken lassen, ohne, das heißt jetzt nicht, dass man sich von niemandem auf was einlassen lassen darf, aber zuschauen, wie es an der Bar
zubereitet
wird und sich selber in die Hand geben lassen, solche Dinge, ein bisschen vorsichtig zu sein beim Thema Blind Dates, Online-Verabredungen, vielleicht eher einen öffentlichen Ort vereinbaren als Treffpunkt. Vertrauenspersonen jetzt nicht nur, wenn ich mich jetzt mit einem Unbekannten treffe, sondern vielleicht mit einer Freundin, mit einem Freund ausmachen. Ich melde mich und so mal kurz in unserer Zeit des Smartphones, dort das 2 Sekunden kurz wem ein Okay zu schicken.
Also in Verbindung zu bleiben, durchgehend eigentlich auch.
Genau. Und auch ein bisschen vorsichtig sein mit neuen Freunden, die man jetzt vielleicht kennenlernt, wenn man mit einem Bekanntenkreis unterwegs ist und die einen ein bisschen von seinem Bekanntenkreis separieren wollen. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein. Wir hatten mal eine Patientin, die in einem öffentlichen Raum, in einer Parkanlage bewusstlos von der Rettung vorgefunden wurde.
Ja.
Und die Rettung hat uns dann auch gleich mit übergeben, dass der Berufer, der die Rettung angerufen hat, irgendwie ein bisschen skurril wirkender Kerl war, der auch sofort die Szene verlassen hat, nachdem die Rettung da war. Und in weiterer Folge hat sich herausgestellt, dass die Patientin, die da bewusstlos lag, mit ihren Freundinnen unterwegs war und dann jemanden kennengelernt hat, der sie dann ein bisschen in eine andere Bar mitgenommen hat und dann kam es zu diesem Szenario.
Also wirklich separiert hat von der Gruppe, also sich nicht trennen lassen eigentlich der Appell.
Genau.
Na, das sind schon einige Verhaltensweisen, die ihr da mitgegeben habt, die vielleicht den Leuten da draußen durchaus hilfreich sein können. Habt ihr etwas Wichtiges zu diesem Thema noch zu sagen, was ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt?
Ja, da hätten wir doch noch vielleicht ein paar kleine Punkte zu sagen. Einer wäre, wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihnen jemand etwas ins Glas gemischt hat oder wenn sich Ihre psychische Situation nach dem Konsum von Alkohol geändert hat oder auch nach einem Essen, bitte zögern Sie nicht und kommen Sie zu uns. Wir werden versuchen, Ihnen zu helfen und wir werden zumindest versuchen, etwas nachzuweisen, um Ihnen da durch diesen gedanklichen Prozess durchzuhelfen und Ihnen das zu erleichtern.
Ja, wie die Julia schon gesagt hat, bitte nicht zögern beim Verdacht. Und ich glaube, das ist auch noch ein Thema für viele, sich irgendwie doch noch ein bisschen schambehaftet. Wir leben immer noch in vielen Belangen und da zähle ich das auch noch zu 100% dazu. Ein bisschen den Blame the Victim-Ansatz und das ist es nicht. Wenn man das Gefühl hat, dass einem etwas Unrechtes zuteil wurde, ist man nicht selber schuld. Und das darf man sich von niemandem einreden lassen. Und ich weiß, das ist manchmal schwer und glaube ich für Betroffene, die nicht bewusstlos mit der Rettung zu uns kommen, die größte Hemmschwelle dahin zu gehen und zu sagen, na, das lest man überall, ich darf mein Getränk nicht stehen lassen und ich habe es gemacht und jetzt bin ich da. Aber bitte, man ist nicht selber schuld.
Das ist ein sehr wichtiger Input und ein ganz noch viel wichtiger Appell, ja, dass die Schuld nie bei den Betroffenen zu suchen ist, sondern immer beim Täter. Jetzt würde ich euch noch abschließend gerne eine Frage stellen, die ich allen meinen Gästinnen und Gästen stelle. Was wünscht ihr euch denn diesbezüglich für euch in der Zukunft, in eurem beruflichen Alltag zum Thema? Julia, darf ich dich einladen zu beginnen?
Gerne. Ich würde mir wünschen, dass weiterhin eine Sensibilisierung in unserer Gesellschaft stattfindet, dass K.O.-Mittel nicht nur aus sexueller Motivation gegeben oder verabreicht werden, sondern dass das nicht und dass das nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer, wobei man hier natürlich auch sexuelle Motive nicht ausschließen kann. Aber da geht es auch viel um Raub und um andere Delikte. Und ich würde mir wünschen, dass auch dieser Bereich stärker in den Mittelpunkt rückt.
Danke dir, Christian.
Ja, zum Abschluss danke nochmal für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir dieses Thema mal in dem Rahmen besprechen durften. Abschließend ist mir noch eine Präventionsmaßnahme eingefallen oder eine Verhaltensregel. Ich war letztes Jahr am Festival und mir fiel dort an der Bar auf, dass dort eine Telefonnummer klebt, der man schreiben kann oder die man anrufen kann und auch ein Getränk beschrieben war. Ich habe leider vergessen, wie es hieß, aber wenn man das bestellt, dann wissen die an der Bar Bescheid, dass man gerade in irgendeiner Form in einer unangenehmen Situation ist und wird hinter die Bar geholt. Und für mich war das neu, dass es sowas gibt. Und ich habe mir noch nie gesehen und nie gehört und finde total toll und würde mich freuen, wenn man sowas zum Beispiel öfter mal wo sieht.
Also eigentlich ein sehr niederschwelliger Zugang zu einer Unterstützung danach auch, dass wenn man sich womöglich in einer Ausnahmesituation befindet, die einem nicht gut tut, die einem zu nahe geht oder womöglich in eine schwierige Situation bringt, dass man da die Unterstützung bekommt, die man auch benötigt.
Genau.
Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über das doch sehr spannende Thema K.O.-Mittel zu reden. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben, so wie ich, unser Gespräch heute sehr anregend und spannend empfunden. Und ich möchte die Zuhörerschaft recht herzlich einladen, sich weiterhin zum Thema Gewalt gegen Frauen und auch K.O.-Mitteln zu informieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.